Wie kann man Gott nur so verstehen? Ich will meine eigene Beziehung mit Gott und der Göttlichkeit haben und wo ich sein darf, wie ich bin.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Okay, wir starten jetzt, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Wow, das ist schön. Ich darf in der Mitte sitzen. Ja. Und rechts von mir die Katja.
Hallo.
Und links von mir
die Anna.
Hallo Anna. Auch eine Anna. Zu Gast bei uns heute in unserem Podcast. Und es ist so schön, dass wir hier zusammen wirklich in unseren Körpern am Tisch sitzen.
Live.
Wir sehen uns, wir können uns berühren. Alles.
Ja. Und wir schwitzen, es ist schön warm. Und es ist authentisch und ich bin auch aufgeregt und freue mich, dass wir jetzt hier...
Es hat mich gereizt. Ich musste schlafen.
Die Klangschale. Es geht schon gut los. Ihr Lieben, also ihr merkt, wir sind in einer besonderen Stimmung. Ganz vertraut. Und ja... Also liebe Anna, herzlich willkommen. So schön, dass du hier bist und dass du willst, auch mit uns wirklich hier vor Ort zu sein. Das war ja ein Wunsch von dir auch. Also, und ich genieße das jetzt schon.
Ja, ich auch.
Herzlich willkommen und wenn du magst, würde ich dir auch gleich gerne den Raum, die Bühne eröffnen und dich fragen, warum bist du hier oder warum bist du eigentlich hier? worüber magst du heute sprechen und wozu dürfen wir die Fragen stellen?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Anna. Weil, also das hat mich halt echt überrascht, dass du mich eingeladen hast und super gefreut. Und dann dachte ich, okay, dann lass uns doch leibhaftig einfach treffen und darüber reden. Mein Thema ist eigentlich Kirchenaustritt. Ich würde es nicht Sekte nennen, aber ich war in einer ähnlichen, sehr, sehr strengen Kirchengemeinschaft und bin da sozusagen mit 19 Jahren ausgetreten. Und das war ein sehr, sehr großer Schritt von mir, der mich halt bis heute prägt. Und ich sozusagen über die Jahre, das ist jetzt auch 3 Jahre her, einfach den Umgang damit gelernt habe und immer weiter lerne. Also es ist gar nicht vorbei, sondern geht die ganze Zeit weiter. So doof es auch ist. Ja, und darüber wollte ich einfach sprechen und vielleicht auch andere ermutigen, erstens diesen Schritt zu gehen und wenn sie diesen Schritt schon gegangen sind, einfach vielleicht aufzuzeigen, was da hilfreich sein könnte oder einfach vielleicht Denkanstöße geben, die einem dabei einfach helfen oder begleiten.
Dankeschön, ist total mutig, dass du das hier machst.
Ja.
Ich bin total, gefühlt Gänsehaut am Körper, am Ganzen und ich spüre, dass es wirklich so eine, was Tiefes ist, ja, was ja dich auch geprägt hat, lange, lange. Und ich finde, 3 Jahre ist noch nicht so lange. Also dafür, dass es 3 Jahre her ist, dass du jetzt auch hier dich bereit erklärst, auch darüber zu sprechen, in einem gewissen öffentlichen Rahmen und ganz sicher allein auch schon Menschen, die vielleicht damit keine Berührungspunkte haben in ihrem Leben, da aufhorchen und einfach auch ganz, also einfach durch deine Geschichte was mitnehmen. Bin ich mir sicher.
Magst du mal so ein bisschen erzählen, wann bist du damit in Kontakt gekommen? Wie? Was war da los? Also einfach uns mal so ein bisschen mit in diese Zeit nehmen, wo du in dieser Kirche warst und wie du da reingekommen bist und was du erlebt hast.
Ja, also ich wurde da reingeboren. Also ich bin ein Geschwisterkind von sehr vielen Kindern. Und wir sind sozusagen so eine große christliche Familie gewesen. Und in der Schule hat man auch immer gemerkt, wir sind anders. Und das hat man halt einfach dadurch gemerkt, dass wir keinen Fernseher hatten. Das heißt, man konnte nie über irgendwas mitreden, weil man einfach keine Disney-Filme geschaut hat oder einfach so ein bestimmter Bereich aus dem Leben einfach fehlt. Dann auch kleidungsmäßig. Also wir haben immer Röcke getragen, auch im Winter, so mit Strumpfhosen. Dann immer so Röcke, die immer bis zum Knien gehen. Habe ich auch durchgezogen bis zur 13. Klasse, war ich immer mit Rock. Hatte auch so meinen eigenen Kleidungsstil. Und das war halt schon super bekannt, ne? Dass ich in der Gemeinde bin. Und ich habe das auch, also auch als kleines Kind hat man schon gemerkt, okay, das ist die Familie.
Okay, die kennen wir. Von Weitem erkennen, oder wie?
Genau, ja, uns kannte man schon. Also mehr oder weniger, einfach weil wir also äußerlich uns unterschieden haben. Hm. Einfach so die Haare immer zusammen, nicht abgeschnitten, nicht gefärbt, kein Schmuck, keine Schminke und so weiter. Also keine gemachten Nägel. Also alles, was sozusagen einen Körper schmückt, war sozusagen für die Frauen sozusagen verboten. Und man musste sich halt immer bedecken. Das, also so Schwimmen war noch so ein grenzwertig oder Sport. Da war das schon möglich. Aber es war immer so ein so keusch wie möglich sozusagen für das gegenüberliegende Geschlecht zu sein. Und das hat man halt auch gemerkt und das hat sich ja auch geprägt. Gerade ja. So im Pubertätsalter oder auch im Kindheitsalter war das so ein großes Thema, dass man sich immer so keusch wie möglich dann sozusagen zurückhaltend verhält. Ja, okay. Und so bin ich reingekommen, also durch meine Familie reingeboren. Meine Eltern haben sich selbst irgendwie, ich glaube, erst nachdem sie verheiratet waren, bekehrt, haben sozusagen dieser Glaubensgemeinschaft beigetreten, sind beigetreten und sind seitdem sozusagen dort dabei.
Die sind auch immer noch dabei?
Nein. Die sind dann raus, also aus dieser konkreten christlichen Gemeinschaft sind sie raus, sind aber immer noch genauso gläubig. Mhm. Und ich würde das auch so in zwei Aspekte teilen. Also es gibt dieses Äußerliche, was man natürlich sieht, und dann noch diesen zweiten Aspekt, der halt viel tiefer sitzt. Mhm. Also ich würde es nicht Sekte nennen, weil ich musste dem kein, also ich war nicht geldmäßig abhängig, sondern ich war emotional abhängig.
Mhm. Aber abhängig eben, ne?
Ja, also total. Also Freunde waren christlich, Musik war christlich, Hobbys christlich, also alles, dein ganzer Lebensbereich ist sozusagen von dieser Kultur geprägt. Mhm. So. Und dann diesen Schritt zu machen, rauszugehen, war halt super schwer. Also, und das arbeitet halt immer noch in mir, weil das halt nicht einfach von heute auf morgen passiert, genau.
Darf ich fragen, warum deine Eltern diesen Schritt gemacht haben, dann aus dieser konkreten christlichen Gemeinschaft herauszugehen? Also weil für mich macht das jetzt gar nicht so viel Sinn, warum aus der Gemeinschaft und trotzdem aber diesen Glauben oder dasselbe fast zu leben. So habe ich das jetzt verstanden.
Also erstens wurde der Druck auch etwas größer, so bei meinen Geschwistern beispielsweise. Die waren, also da ging es dann halt auch um Äußerlichkeiten. Meine Schwestern wollten dann halt auch Hosen tragen. Und dann hieß es, ja, was habt ihr für Töchter, die tragen Hosen. Und durch diesen emotionalen Druck, auch den meine Eltern dann erfahren haben, haben die einfach gesagt, okay, für unsere Kinder wollen wir nicht, dass die getauft, also die, wir stellen es denen frei, also gerade den kleineren Geschwistern, wo sie sich taufen lassen. Sind jetzt aber auch eigentlich alle getauft, aber halt in anderen Gemeinden. Auch so Freikirchen. Und meine Eltern sind da jetzt raus. Ich habe aber noch Schwestern, die alle noch trotz sind. Und also ich habe selbst 14 Neffen und Nichten. Also es ist schon eher eine große Familie. Genau, und da gibt es immer noch so, für die war das halt dann doch zu streng. Aber für die Äußerlichkeiten zu streng. Aber dieser Glaube und die Weltanschauung, die sie haben, ist immer noch genauso eng, würde ich es einfach sagen. Oder für sie ist es nicht eng, sondern frei, aber für mich war es eng. So.
Was war denn das Enge für dich? Also wie können wir uns denn so einen Alltag vorstellen in so einer Gemeinde? so einer Gemeinschaft. Was hast du so als Kind da machen dürfen, können, müssen, sollen?
Ja, also ich, also gerade als Kind, ich habe Lesen geliebt. Und dann gab es immer, man hatte, okay, ich hatte immer so eine Rebellin in mir. Also haben wir, man hat immer Bibel gelesen. Also ich würde das erstmal so teilen in meinen persönlichen Alltag, weil ich habe sehr viel gelesen. Viel, also immer nur so christliche Bücher, und weil man sich ja auch ein bisschen ausweiten möchte, hat man dann irgendwie solche Amish-Romane gelesen, was halt auch christlich ist, aber so mit Drama und so.
Also war nicht so ein bisschen ringsrum, so
genau.
Das Weltliche war
da. Genau, das Weltliche kam dann auch so durchgesickert, und das habe ich sehr häufig gewählt, also so in die Richtung. Aber so familiärer Alltag war tatsächlich Mittwochskirche, sonntags immer Kirche, und samstags waren sehr häufig so Jugendtreffs oder Hochzeiten oder also irgendwelche Veranstaltungen noch außenrum. Mhm. Und da wir sozusagen die Gemeinde waren, die Familie so der tragende Baustein in der Kirche war, waren wir halt sehr involviert, also immer bei den Vorbereitungen, immer singen. Dann war ich in einer größeren Gemeinde, da durfte ich dann im Chor singen, dann auch zu Hochzeiten. Also immer Auftritte, ganz viele Jugendfahrten mit verschiedenen Gemeinden, damit auch schön fleißig geheiratet wird. Okay. Dass man sozusagen also so ein bisschen Austausch macht.
Ja.
Man heiratet nur in der Gemeinde.
Also nur innerhalb der Gemeinde?
Also die Gemeinde, die gab es, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Städten in Deutschland, und das ist die Gemeinde, also diese Glaubensgemeinde.
Man konnte mit der Gemeinde in sonst da wo kooperieren, und genau, da konnte man untereinander heiraten. Hauptsache man war
in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde. Weil das sind ja die Richtigen, die einzig die Richtigen. Ja. Ja. Weil die anderen, die kommen vielleicht in die Hölle, höchstwahrscheinlich in die Hölle, weil die ja nicht so sind wie die Bibel es vorschreibt. Also es war sehr, sehr bibeltreu. Das kann man eigentlich, so kann man die Gemeinde beschreiben. Sehr, sehr bibeltreu. Also wirklich wortwörtlich wird das dann so genommen, wie das gesagt wird.
Oder so ausgelegt wurde, ne? Also die Bibel an sich ist ja nicht
wirklich. Ich wollte gerade sagen, das kann man ja vielleicht auch unterschiedlich.
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ne? Aber es gibt ja immer ein Deuten von der Schrift,
ja,
wie man es braucht.
Genau. Und es wurde halt immer so nah wie möglich ausgelegt, dass man halt tatsächlich, also gerade das Neue Testament, also das Alte lassen wir mal außen vor, aber das Neue Testament wurde dann so ausgelegt, dass man genau so leben sollte. Mhm. Also Frauen gehorchen den Männern.
Ich wollte gerade sagen, hast du ein paar Beispiele? Genau, du bist ja schon Frauen gehorchen den Männern.
Mhm. Das ist ein ganz großes Ding. Also das wird auch bei den Hochzeiten Thema A und O, dass die Frau jetzt dem Mann untertan ist.
Okay, wie hat sich das denn das im Alltag für dich jetzt, also wie hast du denn das gesehen? Wie hast du das denn erlebt? So im Leben, dass die Frau jetzt untertan des Mannes ist, wie wurde das gelebt bei euch?
Das war ein großer Punkt, warum ich auch ausgestiegen bin. Mhm. Also das Gute ist, man konnte ja schon den Ehemann selbst aussuchen.
Ja, ist auch schon Vorteil,
ne? Auf jeden Fall. Also, oder er sucht dich aus, also so eher. Mhm. Und darf man trotzdem Ja oder Nein sagen. aber immerhin. So, und es ist eher dann so, dass der Mann sozusagen, also dass man schon sehr, also eher weniger Mitspracherecht hat. Beispielsweise Frauen dürfen nur so singen, keine Predigt halten, keine Bibel vorlesen sozusagen. Das, meine Schwester hat mal übersetzt in der Gemeinde, und das war schon grenzwertig, dass sie sozusagen vorne steht und also übersetzt, die Predigt übersetzt.
Nicht senden, ne?
Ja, genau, nur Empfänger sozusagen.
Okay.
Und sie kochen, also klar, so gut. Also das sind so die typischen Frauenbilder. Haushalt macht die Frau, und was halt eins der größten Themen ist, was ich halt auch sehr kritisch sehe persönlich, ist, dass halt Verhütung verboten ist.
Hm.
Also auch natürliche Verhütung.
Auch natürliche, weil ja, wie will man das verhindern?
Du meinst, schwanger zu werden?
Ja.
Gute Frage.
Also man verhindert das gar nicht. Also man kriegt so viele Kinder, wie Gott dir gibt. Mhm. Also ich kenne Familien mit 16 Kindern, mit 20 Kindern, mit 12 Kindern.
Das habe ich noch nie gehört. Also noch nie in meinem Umkreis so.
Ich kann tatsächlich aus dem Stegreif bestimmt 20 bis 30 Familien nennen, die 8 Kinder aufwärts haben. Aus dem Stegreif.
Ja.
So. Also auch die ganzen befreundeten Familien, mit denen wir befreundet waren, die waren halt auch Großfamilien. Und das war halt auch von Vorteil, weil man fährt dann zu einer Familie und jeder von meinen Geschwistern ist mit jemandem von den Geschwistern befreundet. So, also es war natürlich auch super schön, ne? Auch die Zeit mit den Familien sozusagen zu haben oder mit den Jugendlichen. Die Jugendfahrten waren auch total schön.
Das wollte ich gerade sagen. Das war ja bestimmt was Schönes, ne? Also so gemeinsame Erlebnisse zu haben unter Jugendlichen, die sind ja dann doch ein bisschen frei, vielleicht irgendwann mal so ein bisschen in ihrem, ne?
Ja, es ging um dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja. Es ging immer um Jesus und Gott.
Ja.
Grundsätzlich. Eigentlich so gefühlt bei jeder Aktivität ging es um Jesus und Gott. Mhm. Aber wenn wir zusammensaßen und selbst über die Bibel geredet haben, ist das trotzdem schön.
Ja.
So, es war so ein Zusammenhalt, weil, was ich auch oft erlebe, weil meine Mama aus der Ukraine kommt und mein Vater russlanddeutsch ist, aber ich in Deutschland aufgewachsen bin, sind die meisten Menschen, die mich treffen, sind die verwirrt von meiner Kultur, weil die so sagen, ey, du bist weder 100% Deutsch, noch ukrainisch, noch bist du Russlanddeutsch. Was bist du? Und dann habe ich erst echt vor kurzem mitbekommen, ich bin einfach aus dieser Freikirche. Das ist meine Kultur. Das ist meine Kultur, die mich sozialisiert hat. Also wie ich mit Kontakt mit jungen Leuten gehe, über welche Themen man spricht, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, wie man sich begegnet, schon allein mit der Mimik, mit der Gestik. Das ist alles diese Kultur, die ich halt auch in der Jugend oder wie man Freundschaften knüpft, die mich geprägt hat. Mhm. So, und wenn ich, also diese Jugendfahrten, die sind für mich immer noch das so ein schönes Erlebnis, dass wenn ich sogar Leute aus der Gemeinde treffe, die jugendlich sind, also die ich aus der Jugend noch kenne, ich weiß, wie die ticken, ich weiß, wie man mit denen umgeht. Und da gibt es immer noch irgendwie eine gewisse Verbundenheit. Aber die hat ja eher was damit zu tun, nicht unbedingt mit Jesus und Religion und Glauben zu tun, sondern einfach, dass das eine Herzensbegegnung war. So, und das würde ich unterscheiden.
Ja. Mhm. Ja, es gibt ja viele Ebenen, ne, wo man sich begegnen kann.
Ja.
Spannend.
Ich habe gerade einen Stoch.
Alles gut, ja, es wird gerade nach, was du gesagt hast bei mir. Mhm. Also auch dieses, wie gehst du denn für dich jetzt damit um? Auch jetzt hast du ja, wie ist das jetzt aktuell? Bist du noch in irgendeine Kirche Mitglied? Oder was ist jetzt deine Prägung? Wo ist jetzt dein Halt vielleicht auch? Ja? Oder wie ist dein Weg gewesen in den letzten Jahren?
Vielleicht gehen wir ja nochmal 3 Schritte zurück, weil mich interessiert, du hast ja gesagt, dieses Untertänige der Frau gegenüber dem Mann war für dich ein Punkt, auch da rauszugehen. Ne? Das war dann wahrscheinlich, wurdest du Frau und hast gedacht, das ist mir jetzt zu heftig hier. Oder wie bist du denn dazu gekommen,
das finde ich spannend,
aus dieser Gemeinschaft auszutreten? Das ist ja rebellisch hoch 10.
Ja, das ist teuflisch. Das ist antichristlich.
Weißt du, ich will einfach, das ist ja krass, ich will es einfach verstehen, wie du das geschafft hast.
Ja, also, sagen wir mal so, als ich so 14 war, ich würde auf jeden Fall verdeutlichen, ich war immer 100% drin. Mhm. Ich habe mich mit 17 taufen lassen, mit meiner freien Entscheidung. Dazu kann ich aber auch sagen, das war so ein krasser Schritt, mich taufen zu lassen. Also man zieht dann so ein weißes Kleid an bis zum Boden, hat dann so ein weißes Tuch und wird dann im See. Und da wird man dann, dann wird einfach gefragt, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Versprichst du ihm mit einem sauberen Gewissen, Gott zu dienen? Mhm. Wenn ja, sag ja. Und dann sagst du ja, dass alle am Ufer das hören, und dann wirst du eingetaucht ins Wasser und dann gehst du wieder raus. Ja. Und dann geht man so raus mit dem weißen Kleid, das wird natürlich alles super dicht gemacht.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Wird natürlich vorher auch.
Man wahrscheinlich drauf, dass da nichts durchblitzt.
Natürlich. Und dann wird auch mit der Dusche, also davor habe ich auch mit der Dusche so in der Badewanne geguckt, wie viel da durchkommt. Und dann gehst du raus und dann wird für dich gesungen und dann bist du sozusagen. Du bist dann Kind Gottes, aber du bist jetzt in der Braut von der Gemeinde. Du bist sozusagen, du hast einen Bund mit Gott geschlossen, quasi für immer und ewig. So. Und das war eigentlich einer der größten Ereignisse, die du in deiner Glaubensgeschichte hast. Der springende Punkt war, dass ich mir die ganze Zeit, ich wollte eine Beziehung zu Gott haben, aber ich wollte das nicht über diese Gemeinde machen und hatte so einen Ring in mir, dass ich sogar, ich weiß auch nicht, was es war, aber tatsächlich habe ich die Nacht, bevor ich getauft wurde, ich hatte ganz viele Freunde bei mir haben 8 Freunde übernachtet, irgendwie aus ganz Deutschland waren die da angereist. Und meine Eltern haben ein relativ hohes Haus und ich war so im zweiten oder also im dritten Stock und hörte so eine Stimme, so spring raus. Und ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? Ich wollte mich morgen taufen lassen. Und also das war so ein ganz prägendes Erlebnis. Ich bin natürlich nicht gesprungen und bin dann ins Bett und habe die ganze Nacht durchgeweint. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Habe es dann aber gemacht. Und dann war es auch super schön, weil man dann hunderte, also kriegst Geld, du kriegst Karten, du kriegst Blumen, du bist dann sozusagen, du hast dann deine Zofen, die dich danach ankleiden.
Also das Ego wird schon krass bedient, oder? Also so dieses Besondere wird so krass bedient, dass man da so ganz gehypt ist wahrscheinlich.
Du bist super gehypt, weil, guck mal, deine Freunde sind hergekommen, dir werden die Haare schön gemacht, die werden dann geföhnt, du hast ein extra Zelt und dann wirst du von allen beglückwünscht und du gehörst dazu.
Ja,
so,
also
und das
alles
mit,
bedient, was
boah,
man
krass.
Hier, guck mal, das, ich habe so eine Gänse.
Das impliziert ja jetzt für so mich, krass, dass du vorher nicht dazu gehörst, irgendwie. Also so, oder erst dann so richtig.
Danach gehörst du richtig dazu und danach kannst du heiraten. Das kannst du davor nicht. Wenn du nicht getauft bist, kannst du nicht heiraten, dann gehörst du nicht dazu. Aber wenn du 16 bist und noch zu den Jugendfahrten bist, bist du ja immer noch Teil, weil du darfst erst ab 18 dich taufen lassen. Davor gehörst du noch dazu, solange du dich an die Regeln hältst. Solange du sozusagen evangelisierst, einem von Gott erzählst, dass du also dass du brav bist. Einfach sehr, sehr brav. Und dann gehörst du auch dazu. Und wenn du die Taufe gemacht hast, ist es so der größte Schritt. Und für mich war das auch so, okay, jetzt auf ewig. Oh. So. Das ist halt, diese Info ist einfach wichtig, um zu verstehen, wie ich dann ausgetreten bin. Aber dann entstand mein Prozess, weil ich wollte studieren. Ich wollte irgendwo auch Karriere machen. Selbst wenn es nicht übers Studieren geht. Ich wollte irgendwie mein eigenes erschaffen. Ich dachte so, oh mein Gott, wenn ich jetzt hier, wenn ich mit 20 jetzt heirate, nicht verhüten darf und mit 27 5 Kinder habe, was bin ich dann? Ja, ich bin dann nur Mutter. Und ich bin der Meinung, also dass ich auch mich also einfach als Persönlichkeit entfalten will. Und ich dachte, wenn ich jetzt mit 20 heirate und einen Mann habe, das wird so schief gehen.
Ja.
Also das war auch so ein Gedanke, weil ich dachte, ich kann das nicht. Und dann kam es zu einer Fahrt nach Indien mit so einer, ich war dann, okay, kurz zurück. Ich bin, ich hatte mit den Gedanken gespielt, auszutreten, aber nicht, weil meine Eltern hatten schon ein bisschen Probleme so mit der Gemeinde, dachte ich so, ich muss da jetzt nicht noch mehr Trouble machen. Und bin weit weg zum Studieren weggefahren und da ist eine Gemeinde mit 2000 Mitgliedern. Die ist gigantisch, diese Gemeinde. Da kommen noch Kinder dazu, das sind irgendwie 3000 Leute, alle gleich. Also so gefühlt alle nach einem Schema. Ich rausgestochen wie sonst was, aber nicht, weil ich aufreizend war oder so, sondern einfach, weil ich mich anders gekleidet, also vielleicht mal ein rotes Kleid anhatte. Oder, also ich habe schon gemerkt, ich gehöre nicht richtig dazu, auch schon von meiner Denkweise nicht.
Von der Energie her nicht, ne?
Genau, die Energie hat einfach nicht gematcht.
Ja.
Und dann kam es zu einer Indienreise. Und dann bin ich also mitgekommen und da waren 10 Mädels, alle aus dieser Gemeinde und ich. Und das war dann so. Und ich dachte mir so, ich weiß noch, wie ich in diesem komischen, super stickigen Bus saß in Indien mit den Mädels, die ich sehr, sehr mochte. Das muss man noch dazu sagen. Ich habe nichts gegen die Menschen dort. Aber dann saß ich dort und dachte so, wie kann man so engstirnig sein? Wie kann man Gott nur so verstehen? Wie kann man die Bibel nur so auslegen? Weil sie hatten auch für viele Sachen keine Begründungen, warum man jetzt nur Röcke trägt oder warum man irgendwie solche Regeln sich auferlegt, die einfach kein Mensch versteht. Es gibt zum Beispiel Auffassungen, dass man nur Missionarstellung haben darf beim Sex. Und es wurden immer so Sachen, komische Sachen erzählt, wo man sich dachte, woher habt ihr denn so einen Mist? So, habt ihr das jemals hinterfragt? Aber kann man dann sozusagen, wenn man so ein bisschen so einen Anstoß gegeben hat, kam halt nicht viel zurück. Und ich dachte so, oh, ich passe nicht.
Aber wie kam es denn bei dir, dass du das hinterfragt hast? Wie ist denn das passiert? Also du bist doch genauso gebrainwashed gewesen wie alle anderen auch. Was ist denn da mit dir drin los gewesen?
Mit den Worten meiner Freundin aus der ersten Klasse, die nicht in der Gemeinde ist, hat die gesagt, ich wusste es schon immer, dass du aussteigen wirst.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also...
Ich glaube eher, dass Gott dich geschickt hat, um da mal aufzuräumen.
Das habe ich auch überlegt, dass mein Grund ist. Dass ich weil ich bin der Auffassung, dass man ja wählt, wo man reingeboren wird. Und ich habe aus irgendeinem Grund habe ich selbst gewählt, in so eine Familie geboren zu werden.
Ja.
Und ich habe die auch alle super gern, aber irgendwie. Es bin ich trotzdem anders.
Na, so. Du hast ja einen ganz anderen Funken mitgebracht.
Ja.
Also, ne? Und der war wahrscheinlich immer in dir drin und ist gewachsen und gewachsen und gewachsen bis Tag X, wo du dann gesagt hast, jetzt ist mal Schluss.
Ja.
Ja, genau. Also auch diesen Mut wirklich anders, also von woanders zu schauen. Ja, überhaupt diese Fähigkeit, wenn du da, ich stelle mir vor, wie du im Bus sitzt und überhaupt die so von oben schauen kannst. Ne? Also die anderen sitzen dort einfach und reden miteinander und sehen das, was vor ihren Augen ist irgendwie. Und du
sind hast, drin und du hast eher eine Draufsicht gehabt noch.
Ja, also
auch, es auch gibt, zumindest.
Es gibt einen kleinen Aspekt, der vielleicht noch dazu reingespielt hat. Meine Eltern sind beide so Akademiker und jetzt sind wir wieder bei den Frauen. Die Frauen häufig, gerade in den großen Gemeinden, machen nur einen Hauptschulabschluss, weil sie wissen, dass sie mit 18 heiraten oder mit 19. Wenn die schon irgendwie mit jemandem angebandelt haben, wissen sie, dass das ihr Schicksal ist oder nicht jeder macht das unfreiwillig, dass sie das einfach für sich wählen. Und meine ganzen Geschwister, wir sind alle studieren gegangen. So. Man muss auch dazu sagen, dass sie es nicht abgeschlossen haben, aber es war schon so ein Hinterfragen da, so ein das Leben hinterfragen da. Auch meine Familie sozusagen, wenn wir auf Jugendfahrten waren, waren wir auch noch mal ein bisschen anders, weil wir hinterfragt haben. So, und die Familie und die Geschwister sind ja auch nicht mehr in dieser Gemeinde richtig drin, außer die verheiratet sind. Aber der Rest ist ja nicht in dieser krassen, sektenmäßigen Gemeinde mehr drin. Die glauben immer noch so streng und für die bin ich immer noch die abtrünnige, schlechte Schwester sozusagen. Okay. Aber wir haben diesen Funken höchstwahrscheinlich von meinen Eltern so mitbekommen zu hinterfragen, weil die mittlerweile nach vielen, vielen Jahren, also die sind ja auch erst letzten Oktober ausgestiegen, haben die ja gecheckt, okay, irgendwas läuft da nicht ganz koscher. Aber ich habe das halt auch schon früher gemerkt, aber ich habe den Cut halt noch viel, viel tiefer gemacht. Ich habe gesagt, ich will mit Kirche und ich will mit Jesus und mit Gott, wie der sozusagen in der Bibel und wie das gelebt wird, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also ich habe das so für mich entschieden. Sondern ich will meine eigene Beziehung mit Gott und der Göttlichkeit haben, sondern die nicht von einer Kirche oder Institution oder von irgendeinem Pastor abhängig machen.
Eine freie Begegnung mit Gott.
Ja, die so einfach passiert, wie sie passiert und wo ich sein darf, wie ich bin.
Ja.
Das war mir wichtig, dass ich mich nicht verstellen muss oder diese Schuldgefühle habe.
Ja, dich ständig anpassen musst, also nach den Regeln, nach den Erwartungen, nach den, also der.
Ja, ein großes, genau. Und als ich dann gemerkt habe, okay, entweder ich lande als Großfamilienmutter, das ist jetzt sehr abwertend gesagt, ich weiß, dass viele das so für sich wünschen, aber für mich ist das kein Weg, so, und entweder ich lande dort, oder ich werde mein Leben lang versuchen, in der Kirche zu sein, Gott zu gefallen, aber werde dem nie genügen. So. Hm. Und weil ich immer wieder gemerkt habe, ich sündige oder ich höre Popmusik aus den Charts oder ich schaue Filme. Und
Disney-Filme.
Ja, die sind ganz teuflisch, dämonisch. Und ich werde das immer tun und ich werde mich davon jetzt nicht abbringen. So.
Ja.
Und als ich hab, und dann kam halt der springende Punkt, als ich dann in dieser großen Gemeinde war und dann ein bisschen anonymer wurde.
Mhm.
Und ich habe das halt etwas, also ich bin selbst etwas stolz darauf, muss ich
ehrlich sagen. Das darfst du sehen.
Ich bin, Kraus hat mich abgemeldet. Man muss aber der Regel nach sich wieder anmelden in der neuen Gemeinde. Ich habe mich aber ein halbes Jahr angemeldet.
Okay, du warst inkognito.
So mehr oder weniger. Ja. Dann wurde aber schon so gefragt, ja, was ist denn los, Anna? Warum meldest du dich denn nicht an? Du musst doch hier in die Gemeinde wieder rein. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, nee, ich fühl's nicht, will nicht. Und dann begann der Terror. Mein Telefon, also ich habe damals so bei meinen Verwandten mehr oder weniger gelebt, aber mein Opa war nicht richtig in der Gemeinde, der war nur so ein Besucher, aber meine Tante kam, meine Cousine kam, jeder wollte mit mir eine Stunde reden. Mein Bruder hat angerufen, meine Eltern haben angerufen, aber auch, das war nicht einfach so, ja, was ist los und willst du nicht zurück in die Gemeinde, es war so, weißt du, was mit dir passiert, wenn du nicht in der Gemeinde bist?
So, ich habe Angst und Druck. Und
da wird so mit so viel Angst gearbeitet, das ist unfassbar. Du wirst zu einer Prostituierten, du wirst zu einer Drogenabhängigen. Ich kenne eine, die ist ausgestiegen, sie versucht schon seit Jahren wieder reinzukommen, aber sie schafft es nicht. Also so viele Sachen, die dir so angedroht werden, dass du wirklich Panik bekommst.
Ja.
Und dann habe ich war damals auch, ich war erst 18 oder 19, also ich war relativ jung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann steige ich wieder ein. Dann wurde ich sozusagen ein bisschen auf Probe gestellt, weil du kannst nie richtig raus sein, weil du hast ja den Bund schon geschlossen mit Gott.
Mhm.
Also dieses...
Durch diese Taufe.
Durch die Taufe.
Schon richtig drin, ne? Also so richtig emotional.
Emotional und irgendwie auch wie geistlich wird dir das ja alles gesagt. Ja. Ne? Es gibt ja, für dich ist das alles real. Für dich ist Himmel real, für dich ist Hölle real. Diese ganzen Strafen, wenn du was falsch machst, ist real.
Ja.
Es wird ja auch gesagt, wenn du masturbierst, kriegst du nie einen Orgasmus. Oder einfach, weißt du, so,
hast du bist dir so Ängste. Also entschuldige, aber Alter, hast du das hinterfragt?
Katja leid.
Entschuldigung.
Das stimmt nicht. Und ja, aber so viele Sachen, die dir einfach gesagt werden, wo man wirklich mit Angst spielt. Und ich habe selbst Freunde, die ausgetreten, beispielsweise eine Freundin, die ist ausgetreten, ihr wurde immer gesagt, ja, pass auf, du kriegst noch irgendwie, du wirst keine Kinder bekommen, wenn du das und das machst. Ne? Man sagt wirklich, man kriegt behinderte Kinder, man kann keine Kinder dann bekommen. Und sie ist selbst eine, die ausgestiegen ist und hatte jetzt Verdacht auf Krebs halt im Genitalbereich.
Ja.
Und für sie war das so ein Angstmechanismus, der wieder einfach so krass getriggert wurde, weil das immer gesagt wurde. Und ich hab halt immer, weil ich irgendwie auch daran glaube, auf eine Art und Weise, habe ich immer gesagt, Leute, ihr verflucht mich.
Mhm.
Hört auf damit. So, ihr verflucht mich und ich weise diese Flüche einfach mal ab. Ich werde nichts, was ihr mir erzählt. So, und ich werde auch nicht in der Hölle landen, weil es keine gibt. So, also ich hab dann angefangen, so ein richtig krasses Gitter hinterzustehen.
Aber wo kam denn diese Stärke? Ich finde das so beeindruckend, wo du das hergenommen hast, wenn alle auf dich eingeredet haben mit so einem krassen Ding. Das ist ja so sensationell, dass du da so mit dir verbunden bleiben konntest und gesagt hast, also Leute, das ist nicht meins, da komm, das glaube ich einfach nicht.
Naja, also das erste Mal bin ich ja wieder zurück in die Gemeinde. Ja. Das zweite Mal hatte ich tatsächlich meinen Ex-Freund. Man braucht noch irgendwie so einen Halt daneben, weil ich alleine, ich war ja tatsächlich dann alleine, bin ja fürs Studieren weggezogen. Ich hatte sozusagen meine Studienkollegen, mit denen war ich nicht so eng, weil ich durfte ja eh nicht trinken, war ja in der Gemeinde. Ne?
Ja.
Also schwierig. Und dann habe ich aber einen kennengelernt bei mir im Studium und er war so eher so spirituell und wir waren total auf einer Wellenlänge. Ja. Also wir sprachen so vom Gleichen und der hat dann auch gemerkt, so, ey, du bist in so einer Gemeinde und er hat gemerkt, ich will unbedingt raus, aber ja. Man darf ja keinen Sex vor der Ehe haben.
Ja.
Und du wirst ja aus der Gemeinde ausgeschlossen wegen so schlimmen Sünden wie Töten, so Alkohol am Steuer oder Sex vor der Ehe. Und dann habe ich das, Schönste gewählt.
Ne? Das ist ja cool.
Aber ich habe das tatsächlich, ich wollte den Cut so sauber wie möglich machen. Also habe ich... habe ich ihn warten lassen, ein halbes Jahr. Bin dann zur Gemeinde, ich war ja noch Mitglied, bin dann zur Gemeinde, ganz normal, Sonntag, habe einen Brief geschrieben, sehr geehrte Gemeinde, mit sofortiger Wirkung trete ich aus der Glaubensgemeinschaft aus, Datum, Unterschrift, Ort, unterschrieben, in einen Brief gepackt. Dann bin ich zum höchsten Bischof gelaufen. Man muss auch wissen, also es ist wirklich der höchste, weil das sind 3000 Leute.
Ja.
Bin nach dem Gottesdienst im Hin, habe gesagt, ich habe da was für Sie.
Die Kündigung. Wie
mutig.
Und dann bin ich abgehauen.
Mit sofort, ja, tschüss.
Ne, das ist nicht sofort geöffnet. Ich dachte bestimmt, da ist Geld drin oder so.
Ja, eine Spende.
Von Herzen.
Und irgendwann so, und danach dachte ich so, okay, feuerfrei. Und dann dachte ich so, ja, so nach 2 Wochen klingelt so das Telefon. Anna, was hast du gemacht? So was Feiges hat es noch nie in der Kirchengeschichte gegeben, weil diese Austritte waren immer mit Scham behaftet.
Ja.
Das war immer, du wirst ausgestoßen und das muss mit Scham behaftet sein, weil die Menschen müssen ja Reue haben, sie müssen ja sich bestraft fühlen und sich schlecht fühlen. Ich dachte so, ich lasse mich nicht rausschmeißen, ich gehe selbst.
Ja.
So. Und
die Würdighaltung.
Ermächtigt, ja.
Und nach Monaten haben die irgendwie herausgefunden, dass ich einen Freund habe. Das wurde natürlich auch irgendwie weiter getratscht. Und dann kam mein, der Pastor, mit dem ich halt auch gut verbunden war, weil er mein Chorleiter war, hat dann angerufen und hat gesagt, ja, wir wollen für dich beten. Bitte komm doch zur Mitgliederversammlung, wo nur die getauften Mitglieder dabei sind. Komm doch vorbei, wir werden für dich beten und du wirst ausgeschlossen und dass du nicht, also dass dir vielleicht wieder besser geht und du vielleicht wieder zurückkommst. Und ich so, nee, danke. Und also ich habe sehr nett und freundlich mich bedankt und gesagt, nee, passt
aber
schon.
Klar.
Aber klar, ja, es war schon klar, dass ich nicht kommen will. Und ich hatte einfach keinen Scham dafür. Also ich hatte überhaupt keine Reue oder Scham. Das war bei mir einfach null da. So ich, also wenn man das links und rechts sieht. Das war einfach eine
Entscheidung von dir.
Genau, das war einfach eine innere Entscheidung. Und das ist, glaube ich, dieser kleine Unterschied, wenn man rausgeschmissen wird, weil man aus Versehen von jemandem erwischt wird oder ob du selbst gehst.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Also
größer geht da gar nicht, ne? Der Unterschied.
Ja, aber ich wurde ja trotzdem ausgestoßen. Ich bin quasi immer noch Christi Braut irgendwo, aber eine Ausgestoßene. Aber ich kann jederzeit zurückgehen und werde dann wieder Christi Braut sein und kann in den Himmel kommen. Weil ich ja diesen Bund geschlossen habe. Aber im Prinzip ist es egal. Also für mich ist es egal, weil ich daran nicht glaube.
Weißt du, was mich doch interessiert? Das lässt mich irgendwie nicht los. Du hast doch gesagt, vor deiner Taufe in dieser Nacht hast du da diese Stimme empfangen, spring raus oder war das so?
Mhm.
Hast du dafür eine Erklärung?
Ich habe keine Erklärung.
Gab es da nochmal irgendwie eine Situation, wo du irgendwie sowas empfangen hast, wo du gedacht hast,
Also für mich war das so wie, also als ob die mich vielleicht davon abhalten wollte, mach das nicht, eventuell. Aber wenn... Das Problem ist, wenn ich daran glaube, dass ich davon abgehalten werden sollte, dann hat der Bund ja doch irgendwas zu bedeuten und das will ich nicht wahrhaben.
Also du hast dich erstmal zugemacht für diese Geschichte.
Genau, also mehr oder weniger, das ist ja auch, eigentlich auch so, ich wurde dann ja raus ausgestoßen. Ja. Also dann hieß es auch, mein voller Name, unsere Schwester, vor allen Leuten, von meinen ganzen Crushes, die ich damals vielleicht hatte, wurde dann gesagt, ja, sie hatte Sex, sie gehört nicht mehr zu uns.
Unglaublich.
Ja, aber ich war zum Glück nicht dabei, von daher war es, ist mir egal. Und, aber es ist ganz schön intim, was geteilt wird, muss ja, man halt dazu auch sagen. Also, dass die sich das Recht nehmen, ist halt schon fraglich.
Also einerseits ist es total intim und andererseits ist die Frage, wie es geteilt wird. Und es wurde ja nicht als etwas Würde, also was Schönes geteilt. Weißt du, es ist ja, genau, natürlich ist es. Also ich finde, das ist ja auch nochmal der Aspekt. Und ohne deine Zustimmung. Also es ist alles sehr, sehr ungesund. Und gesund auf der anderen Seite, finde ich, deine nicht vorhanden sein an Scham und Schuld, das finde ich so gesund und das zeigt eigentlich nur noch, nur wenn dieser Nährboden wie so eine Leere, so ein schwarzes Loch in einem ist, wo quasi dann das alles reinpasst, solche Drohungen und Vorwürfe, Androhungen, ja, dann ist man halt dafür offen und kommt da nicht so richtig leicht weg und wenn das halt nicht auf fruchtbaren Boden fällt, was auch immer da kommt, also wie schlimm auch immer das vielleicht sein kann, wächst da halt nichts, sondern also das geht wie durch dich hindurch und wie schön, dass du da damals, also dein Freund hattest, der da eben wirklich auch nochmal so klang, dass er jetzt so eine Stütze war, der auch dir quasi geholfen hat, vielleicht wirklich mit einem Bein schon draußen zu sein und so, okay, da kannst du, gibt's auch halt, ne? Das ist also schon auch real, das zu erleben.
Auf jeden Fall, also ich muss auch dazu zugeben, kurz, also ich bin raus und bin sofort eigentlich prophylaktisch in Psychotherapie gegangen, weil ich dachte so, mein Freund ist nicht mein Therapeut.
Ja.
Also, weil das könnte ja auch nicht alles auch tragen. Auch
sehr erwachsen, ne? Also Wahnsinn.
Unglaublich, ja.
Und dann so bin ich also in Therapie gewesen und dann habe ich das ja meinen Eltern erzählt und die so, siehst du nicht, was mit dir passiert, wenn du aus der Kirche gehst, wenn du Gott verlässt? Siehst du nicht, wie es einem dann geht? Und ich so, ich bin wegen euch da drin. Also in der Therapie. Ja. Also das war halt
komplett andersrum, ne?
Es wird immer alles getauscht. Alles, was sozusagen dir Schlechtes widerfährt, ist halt, weil du raus bist. Aber wenn es halt gut läuft, dann läuft es halt gut, weil sie beschützt wird. Also es gibt nicht diesen Mittelweg. Es gibt kein Grau. Und für mich war das immer wichtig, es gibt Graustufen, es gibt ganz viele Graustufen, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß.
Ja.
Und ja, dann bin ich da raus und mir ging es erstmal gar nicht gut, weil du musst dir vorstellen, einmal bist du in so einem ganz, ganz kleinen Käfig und das ist deine Welt. Du weißt ganz genau, wie man sich verhält, du weißt ganz genau, wie man Kontakte knüpft, wie man redet, was Themen sind, über die man spricht, wie man über... Ja, also Intimität überhaupt nicht angesprochen wird. Und dann gehst du raus und du darfst alles. Und du bist crazy einfach, weil du denkst, okay, ich bin jetzt 20, ich muss jetzt alles erleben, was andere mit 14 schon gemacht haben. Und das ist
alles so, gleichzeitig.
Es ist wie alles gleichzeitig, als ob man irgendwie aus dem Waisenhaus kommt und einen vollen Tisch mit Essen und Spielzeugen hat und niemals teilen muss, so ungefähr. Und ja, und dann habe ich halt angefangen. Dann hatte ich so meine, ich habe halt bis jetzt, ich bin 24, hunderte erste Male mit das erste Mal rauchen, das erste Mal betrunken sein, das erste Mal feiern gehen in einer fremden Stadt, also alles Mögliche. Das ist so aufregend.
Dauernd.
Dauernd aufregend. Und wenn ich das mit anderen Kirchenaustretern, Austretern? Aussteigern, Aussteiger, bespreche, bei denen ist es auch immer das erste Mal. Das erste Mal sich die Nägel machen, richtig krasse Aufregung. Also das ist schon lustig. Und dann kommst du halt an den Punkt, dass man einerseits sehr erwachsen ist, weil man ja sehr viel Erfahrung hat, weil man einfach eine andere Kultur kennengelernt hat in so einem kleinen Kreis, die einfach, das ist ein Erfahrungswert, das haben andere einfach nicht. Aber gleichzeitig bist du 16, oder, okay, mittlerweile vielleicht schon 80 vom Entwicklungsstand. Und das zu balancieren, ist sau schwer.
Ja.
Also zu, erstens zu balancieren, wie ist der Umgang mit der Familie, weil bei mir war anfangs so, boah, nee. Ich war 600 Kilometer ungefähr von meiner Familie entfernt. Ich hatte mit denen einmal im Jahr Kontakt, vielleicht zweimal haben wir uns gesehen, auf Familienfesten vielleicht, bei meinem Opa zum Geburtstag und vielleicht auch mal zu Weihnachten, aber ich oder mal kurz hingefahren, aber es ist immer eskaliert. So, und ich war halt auch so auf dieser spirituellen Schiene und wollte die ganz doll davon zu überzeugen, wie toll vegan sein ist oder wie toll, also alles Mögliche wollte ich denen halt näher bringen und habe das sehr, sehr offensiv gemacht und habe dann gemerkt, dass ich da an so eine Wand komme, dass ich mir selbst weh tue. Dass so, wie ich halt meiner Familie begegnet bin, das auch so zurückkam, weil ich die unbedingt verändern wollte. Also es war so ein Krampf, so warum versteht ihr mich nicht? Ich will euch verändern.
Wolltest du, dass sie auch so viel Lebendigkeit kennenlernen? Oder was war denn dein Ansinnen, sie zu verändern?
Ich glaube, ich wollte, dass die mich akzeptieren. Ja. Also ich wollte, dass sie einfach sehen, dass ich doch auch glücklich bin.
Ja.
Und dass ich nicht das verlorene Schaf und die abtrünnige Anna bin, die vom Weg abgekommen ist und die man retten muss, sondern dass ich meinen Weg gehe.
Und dass dein Leben auch lebenswert ist.
Genau. Ja. Und das war mein Wunsch, die ganze Zeit zu zeigen, ey, ich bin hier und ich habe ein tolles Leben. Aber dadurch kam immer mehr Gegendruck. Mhm. Weil ich das mit Druck präsentiert habe, kam natürlich der gleiche Druck sozusagen zurück. So. Und ich habe dann, das war auch lustig, ich bin nach Leipzig gezogen und musste mit Umständen dann mit meiner Familie leben. Das war für mich, also zu damaligen Zeitpunkt, das war für mich Horrorszenario. Weil erstens bist du 24 und zweitens bist du dann die abtrünnige Schwester, die dann wieder zu Hause wohnt. Und irgendwie hat das Universum, so sage ich das jetzt, hat es einfach so geführt, dass genau zu diesem Moment kam, dass ich dort leben musste, weil ich einfach den Umgang gelernt habe. Es ist eskaliert und ich bin vielleicht auch für die Hure, die sich für Abendessen verkauft, wie meine Mama gesagt hat. Oder also wirklich, also es werden manche Sachen gesagt, da denke ich mir so, oh Gott. Aber ich nehme das nie zu Herzen, weil ich denke, okay, deren Ziel ist ja, dass ich irgendwie glücklich verheiratet bin und ne? Also eine glückliche Tochter bin. Das ist deren Ziel und so sehe ich das immer. Egal wie schmerzhaft und böse das für einen scheinen mag, sehe ich immer meine Eltern, die wollen, dass ich glücklich bin. Also eine glückliche Tochter haben möchten. Und als ich das akzeptiert habe und verstanden habe, wow, die wollen mir überhaupt nichts Böses und eigentlich, ich kann die gar nicht ändern, das ist gar nicht meine Aufgabe, sollen die ihr Leben so leben, wie sie wollen und glauben, wie sie wollen, hat sich so viel abgebaut, so an Druck. Und ich bin dann auch zu Ostern einfach zur Kirche mitgegangen, weil mir ist es egal, ob ich in der Kirche bin oder nicht. Also ob ich in diesem Gotteshaus drin sitze, ist für mich gleich. Also ich kann draußen sitzen oder drin sitzen. Mhm. Für mich ist das in dem Moment gleich, weil ich singe dann auch die Lieder mit, weil mir ist es gleich. Weil ich singen mag. Also ich singe, weil ich mag, nicht weil ich Gott verherrlichen möchte.
Du hast einfach keine emotionale Abhängigkeit mehr dazu, ne?
Ja.
Also du bist frei.
Ja.
Ja.
Auch von frei, alles zu tun und dich nicht mehr daran ketten zu lassen oder
oder in den Widerstand gehen zu müssen.
Genau.
Ja. Und das habe ich gemerkt, das war einer der größten Learnings, die ich seit diesem Austritt gesehen habe, dass man diesen Widerstand, weil der kommt, wenn man austritt oder wenn man dann draußen ist, der wird kommen, aber damit umzugehen, dass man einfach sagt, ja, okay, du sei wie du bist, das ist völlig in Ordnung, ich bin so, wie ich bin und irgendwie löst sich das dann und es kommt so eine Harmonie und Liebe dann auch zum Vorschein, die nie da gewesen ist oder man denkt, dass sie nie da gewesen ist.
Die auf jeden Fall nicht mehr davon abhängig gemacht wird, von dem, was deine Eltern gerade glauben oder denken oder dir sagen, sondern die ist einfach da. Das ist
bedingungslose Liebe.
Ja, genau.
Das schafft kaum jemand. Ne? Das ist so krass.
Ja, also ich bin nicht am Ende. Also ich
naja, denke, du bist ja auch noch jung, aber ich weiß gar nicht, wohin das führen soll, weil du ja jetzt schon so weit bist.
Vielen Dank. Ja, ich weiß auch nicht. Und ich merke aber immer noch, da ist noch viel zu tun, weil manchmal, tatsächlich mit Aussteigern gesprochen, die haben immer noch diese ganz dollen Schuldgefühle und so. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich jetzt im Sterbebett liege und weiß, ich sterbe, werde ich dann Gott um Verzeihung bitten, dass er mich in den Himmel nimmt oder nicht? Und nee, ich habe überhaupt keine Angst davor. Also ich könnte jetzt vom Blitz getroffen werden und sterben.
Ja. Du fühlst dich damit im Reinen, im Frieden, ja?
Ja, genau. Weil ich einfach nicht daran glaube. Aber ich kenne tatsächlich Menschen, die sagen dann so, nee, also das ist dann vielleicht doch Gott und Hölle und Himmel.
Ich denke eher, dass du vor Gott gar keine Angst haben brauchst, weil den Gott, den man euch verkauft hat, den gibt's nicht.
Ja, ich glaube auch nicht,
dass man ist zumindest kein so, also das ist ja dann ein Gott, der eben an sehr Bedingungen knüpft, an seine Liebe. Ja,
ja an sehr viele Bedingungen.
Genau. Also ich glaube, das wollte er so nicht verstanden haben.
Ja.
Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, dass wir darüber sprechen.
Ja, das wird dann sehr theologisch, aber ich bin gut darin.
Ich bin gar nicht gut darin, weil ich bin auch so eine ungläubige Atheistin, nicht erzogen so in dieser Hinsicht. Aber
ihr Lieben, also eigentlich ist es von der Zeit her, es ist wirklich bald eine Stunde schon rum.
Also ist wirklich...
Ich glaube, dann kann es eher noch mal eine extra Serie, also Folge geben, wenn wir denn das wollen.
Ja.
Ich hätte jetzt eher noch die Frage an dich, Anne. Gerade du hast ja Kontakt und Austausch zu anderen, die auch ausgestiegen sind. Ja? Wenn du jetzt gerade auch vielleicht andere, die schon ausgestiegen sind oder die vielleicht auch doch das hören, was du jetzt hier in unser Gespräch, die damit ringen, vielleicht, was würdest du denen gerne nochmal mitgeben, wenn sie das hören? Aus deiner Geschichte, aus dem, was dir kommt.
Also einmal auf jeden Fall, das habe ich auch mal gehört und das war so passend, es gibt nichts Krankes daran, sich krank zu fühlen in einer kranken Gemeinschaft. Man fühlt sich einfach falsch oder fehl am Platz und denkt, dass man das der Fehler ist, merkt aber nicht, dass man wirklich in einem sehr fehlerhaften System ist. Also du bist überhaupt nicht falsch. Zweitens, probier dich aus. Es gibt irgendwie kein richtig und falsch. Im Endeffekt sind wir dafür da, unser Leben zu leben. Und du bist die wichtigste Person. Also du lebst für niemanden außer für dich selbst. Und aus diesem Grund wähle dein Leben so, dass du glücklich bist, sei der eigene Creator. Und das wird dich auf jeden Fall, es wird nicht alles super sein und super schön und super nice, aber du wirst auf jeden Fall davon Glück erlangen, dass du auf jeden Fall selbst der Schöpfer warst und auch diesen Mut hattest. Und es ist egal, wie alt du bist, du kannst auch mit 35 aussteigen und trotzdem krasse Sachen machen. Also... oder Großes erschaffen, darum geht es gar nicht. Sondern wirklich so sein eigener Schöpfer zu sein. Ja.
Es geht auch um Freiheit, ne?
Ja. Ganz viel. Also nimm dir die Freiheit, die dir zusteht.
Die da ist, die dir zusteht,
Ja.
Und auch vielleicht, dass wir nicht warten müssen, bis wir irgendwann sterben und dann Himmel oder Hölle, sondern dass wir auch hier jetzt auf Erden den Himmel leben können, indem wir, wie du sagst, das Gestalten mitschöpfen können, uns ausprobieren können, dass es eben viel mehr gibt als nur schwarz und weiß.
Ja.
Und dass es sich schön und gut anfühlt.
Ja, sehr, also, und was halt auch wichtig ist, halt sich an Menschen, die dich wirklich so nehmen, wie du bist. Also es gibt, glaube ich, jeder Mensch hat irgendwie in seinem Umfeld jemanden, der ihn so annimmt und sich daran zu halten, auch wenn es eine alte Schulfreundin ist, die dich vielleicht kannte oder irgendjemand. Weil das ist halt auch nicht so einfach. Aber wenn man dann vielleicht eine Person hat oder einen Psychotherapeuten, sich da einfach so auch dran zu halten. Du bist zwar die wichtigste Person, halt dich an dich selbst, aber einfach auch, dass man so eine Anleitung hat. Und probier dich einfach aus. Mach alles Mögliche, färb deine Haare schwarz, rasier die ab, mach was du willst. Also wächst eh nach. Also das würde ich auf jeden Fall wirklich jedem raten, ohne Angst zu haben, was andere denken, weil die denken eh immer.
Ja, andere denken.
Also selbst wenn dein Rock zu eng oder zu kurz ist, denken die ja auch was, ja. Dann sollen die halt ein bisschen mehr denken. Also
ja,
tut denen vielleicht gut. Ja, genau, das sind so meine Punkte. Ja.
Vielen Dank, Anna.
So toll, danke. Es war so inspirierend, oder? Und so. Ich war also echt. Ich muss mich mal vor dir verneigen.
Ja,
danke in dem Alter. Unglaublich.
Ich danke
eine Weisheit.
Wahnsinn.
Die aus dir
spricht. Wirklich.
Anna.
Ich danke euch fürs Zuhören. Also wirklich. Das ist ja schon einige Informationsflut gewesen.
Also du hast ja gemerkt, wir haben gar nicht gemerkt, wie die Zeit gegangen ist. Es war total spannend, total inspirierend, total schön. Ja. Vielen Dank.
Danke.
Danke für den Mut auch, das zu teilen hier. Und ich bin mir sicher, dass es wirklich ganz, wow, inspirierend ist für alle, die zuhören, wenn die wirklich mit offenem Herzen hören.
Ja.
Dankeschön, Anna.
Sehr gerne.
Danke.
Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.